Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Herr, segne und regiere unser Reden und Handeln durch deinen Heiligen Geist. Amen. Woran denken Sie, wenn Sie an die Schwingen eines Adlers denken? An Kraft, Majestät, Stärke, einen eleganten Flug und eine edle Erscheinung? Woran denken Sie, wenn Sie an einen Geier denken? An einen nackten Hals, eine plumpe Erscheinung, die sich nur schwerfällig vom Boden erheben kann und eher erbärmlich als majestätisch wirkt? Ganz abgesehen von diesen Assoziationen verbinden wir mit dem Geier wegen seiner Vorliebe für Aas auch immer noch den Tod. Zu alttestamentlichen Zeiten war das ganz anders. Eben wegen seiner Vorliebe für Aas galt der Geier zwar als unrein, leistete aber einen nicht unwesentlichen Teil zur Reinigung der Schöpfung. Und aufgrund seiner enormen Größe, einige Arten haben immerhin fast 3 Meter Flügelspannweite, galt er zu vorchristlichen Zeiten als König der Lüfte. Dies umso mehr, als in seine gewaltigen Schwingen hat er sich erst einmal in die Luft erhoben, elegant tragen. Vom Boden kommt er nur schwer hoch. Deswegen lässt er sich lieber von steilen Klippen in die Tiefe fallen und breitet dann seine Flügel aus, die ihn ganz behutsam tragen. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Sie haben in der Bibel noch nichts vom Geier gelesen? Das verwundert nicht. In der Geschichte des westlich geprägten christlichen Glaubens hat der Adler den Geier überlagert. Für das Bild des auf Flügel getragen Werdens gibt es in unserer Vorstellung nur die Adlerflügel. Auch wenn es im Grunde sicher nicht um die genaue Bestimmung der Spezies geht, ist es sicher interessant zu wissen, dass überall dort, wo in unseren Luther-Übersetzungen von Adlern und Adlerflügel die Rede ist, eigentlich ursprünglich der Gänsegeier gemeint war. Deutliche Hinweise darauf findet man im Buch Mischa, Kapitel 1, im Buch Hiob, Kapitel 39, in den Sprüchen, Kapitel Vers 30 und in Jesaja, Kapitel 40. Wenn Sie mögen, können Sie das dort auch gerne mal nachlesen. Eigentlich finde ich es eine sehr charmante Vorstellung, dass in den Urtexten nicht ein grandioses, heroisches, sondern eher ein plumpes, am Boden sehr unbeholfenes und fast hässliches Tier die Aufgabe erhält, Schwingen auszubreiten, die tragen, schützen und sicher ans Ziel bringen. Die Flügel des Geiers oder des Adlers, sie sind Sinnbild für die Kraft Gottes, die uns trägt, wenn wir selbst am Ende unserer Kräfte sind. Gott selbst trägt mich, sein Kind auf den Flügeln seiner Liebe, in ein Ziel, das ich möglicherweise aus eigener Kraft nie erreicht hätte. Auf solche Weise hat Gott auch sein Volk Israel wie auf sicheren Flügeln eines starken Vogels aus Ägypten in die Freiheit getragen. Ich lese aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 6. Am ersten Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Soweit der Text. 6 Wochen sind die Israeliten nun schon unterwegs und nun kommt die erste Chance für eine längere Rast, die mehr ist als eine kurze Verschnaufpause. Der Weg führt aus der menschenunwürdigen Sklaverei in Ägypten geradewegs durch das Schilfmeer, dicht gefolgt von den Truppen des Pharao. Ein großes Volk, bestehend aus einer Legion Kinder, Greise, Frauen und Männer, hat Mose da aus Ägypten geführt. Eigentlich fast übermenschlich, dass er nun mit dieser Menschenmenge einen sicheren Rastplatz erreicht. Und so zieht sich Mose erst einmal zurück. Er steigt hinauf zu Gott. Oben angekommen, vernimmt er Gottes Wort. So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Das sind doch Worte, die das Volk in der Freiheit ankommen lassen. In der Freiheit ist das Volk nun tatsächlich angekommen. Aber eine neue Heimat kann dieser erste Rastplatz nicht sein. Ich habe die Sinai-Halbinsel selbst erlebt. Das Land ist karg, braun, trocken. Es ist unwirtlich und die Sonne brennt erbarmungslos. Ein Ort zum Wohlfühlen ist das nicht. Wahrhaftig keine Wellness-Oase. Und doch stiftet Gott an diesem Ort etwas, was mit Heimat zu tun hat. Gemeinschaft im Hören auf Gottes Wort, im Beten zu ihm. Gott bietet seinem Volk seinen Bund an. Das gilt immer, egal an welchem Ort der Welt, egal unter welchen Umständen. Doch wie soll es nun weitergehen? Gott fragt sein Volk: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? Gott fragt damit nicht einen oder zwei Auserwählte. Seine Frage gilt jedem Einzelnen, der dort am Fuße des Berges lagert. Es braucht eigentlich keinen, der zwischen Gott und den Mitgliedern seines Volkes vermittelt. Jeder und jeder Einzelne ist im Volk Israel erwählt, geheiligt und berufen, auf Gottes Wort zu hören, es zu verkünden und die Nähe Gottes zu suchen. Doch was tut Mose, ganz Mann? Als er wieder vom Berg heruntergekraxelt ist, bestellt er erst einmal ein paar Älteste, um sich mit ihnen zu besprechen. Um zu besprechen, was Gott mitzuteilen hatte. Mose sucht nach einer Struktur, er bildet eine Arbeitsgruppe, schafft sich einen Ausschuss und hält ein Multiplikatorenseminar ab. An einer Stelle, an der es Gott eigentlich um nichts anderes ging, als um den Zugang zu jedem Einzelnen, um das Vertrauen eines jeden Einzelnen. Dieser Instrumente, derer Mose sich bedient, hätte es nicht bedurft. Denn jeder, der auf Gott vertraut, findet seine Berufung. Es braucht keine Vermittlung zwischen ihm und Gott. Ein Vertrauensverhältnis zu Gott bedarf weder der Vermittlung noch der Stellvertretung. Wenn wir in dieser Gemeinschaft mit Gott und Jesus leben, sind wir aus ihr heraus beauftragt, mit Gott und Jesus zu leben. Das Evangelium zu verkünden und uns für Gottes Sache einzusetzen. Pfarrer, Haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter sind nur Helfer am Rande. Sie können die Gemeinde aber nicht tragen. Sie dürfen erinnern an die persönliche Beziehung zu Gott und dazu einladen, sie zu leben. Aber letztlich müssen wir getragen werden auf den sicheren Flügeln des Adlers oder des Geiers, ganz wie sie mögen. Darum dürfen wir mit dem Psalmbeter David einstimmen. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Amen.